Servus und schöne Weihnachten. Ihr seid mal wieder im Besenwagen gelandet. Und zu den schönen Weihnachtsfeiertag hat sich der Bus heute einmal ins bärige Berchtesgadener Land bewegt. Die Ski und die Schlitten sind auf dem Auto montiert, weil bei uns hat es immer einen Haufen Schnee. Ich begleite euch heute als euer Bergführer. Ich bin der Balzer Toni aus der Ramsau und freue mich auf den Podcast.
Und so hätte ich das gut, jetzt danke. Gern immer.
Also ich weiß zwar jetzt noch nicht, wer Gast ist, aber...
Nicht reinreden, Paul. Ich muss weitermachen. Du kannst nachher nochmal sagen. Ich bin zwar hier der Einleitungskönig, wie Paul immer sagt, aber dass die Gäste das hier übernehmen und noch so ein bisschen auf Fremdsprache, finde ich geil. Und wer es noch nicht verstanden hat, der Anton Palzer ist heute unser Gast und es begrüßen euch wie immer Bastian Marx,
Paul Voss
und der Andi Staff.
Und angeschoben wird der Besenwagen wie immer von Rafa. Jo, also heute im Besenwagen, ich glaube, mein neuer Lieblingsradprofi ab April 2021. Wer das noch nicht mitbekommen hat, das werden wir gleich noch im Genauen aufdröseln. Aber auch wenn der Anton jetzt schon hier mit im Besenwagen sitzt, haben wir noch so ein paar allgemeine Themen zu besprechen, bevor wir zu Antons alter und neuer Karriere kommen. Und first of all, natürlich erstmal Entschuldigung, erstmal danke für sehr viel positive Resonanz für die letzte Folge. Ich glaube, wir waren da alle so ein bisschen, keine Ahnung, wir waren schon gespannt auf die Resonanz und die war doch sehr, sehr positiv, was ich so aufgenommen habe. Aber wir haben natürlich, haben wir vorher schon gedacht, so, man macht auf jeden Fall immer Fehler und ich habe es auf jeden Fall gemacht, mal ein falsches Wort benutzt und wer es nicht gehört hat, wir haben in der letzten Folge so ein bisschen Rassismus im Sport besprochen mit einem Gast und ich habe das Wort farbige benutzt und das ist auf jeden Fall antiquiert und eigentlich eher schwachsinnig. Wusste ich nicht.
Ja, ich wusste es, ich weiß aber nicht, warum ich es dir dann nachgesagt habe, aber learning by doing.
Und, learning by doing.
Genau, von daher natürlich auch danke an die Leute, die uns darauf aufmerksam gemacht haben. Der Andi hat es beim Probehören gehört, aber ich finde es auch gut, dass wir es drinnen gelassen haben, weil wenn man daraus lernt, hat es auch was Gutes.
Gut. Dann ein Thema ist so vor einer Woche passiert und da hört man auch mal wieder, dass auch so Sportgerichtshöfe und so Besenwagen hören. Denn als die, was macht eigentlich Ricardo Rico, gehört haben in der Besenwagen-Folge, haben die nochmal drüber nachgedacht, ey, da war doch noch was. Ja, scheiße, da müssen wir noch so den Prozess abschließen und das ist eigentlich so schwachsinnig, was er gemacht hat. Lebenslange Sperre jetzt. Ganz frisch nochmal. Kein Comeback mehr. Kein viertes Comeback von Ricardo Rico.
Krass, oder? Wie lange ist es jetzt her, seit er gesperrt wurde oder aufgehört hat?
Ja, 2008 erstes Mal und ich glaube irgendwie 2012 nochmal oder was, ne? War das? Oder 11, 12 rum?
Ging ja ganz schnell eigentlich,
ruckzuck,
ne? Die Entscheidung.
Naja, aber wenigstens.
Ruckzuck.
Besenwagen bringt die Sache wieder ins Rollen.
Ja, aber es ist halt so typisch UCI und alles, was irgendwie mit dem Radsport zu tun hat, dauert halt immer so ein bisschen.
Ja, erste Zwischenfrage an unseren Gast. Toni, kennst du Ricardo Rico?
Na, sagt mir nix.
Das ist gut.
Das ist gut, genau. Richtig gut.
Aber wenn ich das vorbei so mitverfolgt habe, glaube ich, mag ich ihn auch gar nicht kennen.
Nö, muss man nicht. Nee. Aber doch, obwohl, für so aus historischer Sicht kann man sich vielleicht mal die Tour de France-Etappe anschauen, wo er mit Leonardo Piepoli und er halt zusammen eine Tour-Etappe gewinnen. Beide von Sonny Deval. Ich glaube, Stefan Schumacher spielt da auch noch eine Rolle. Der hat auch einen guten Tag gehabt. Kann man sich mal angucken, dann weiß man auf jeden Fall, was sich seitdem hoffentlich im Radsport geändert hat. Boah, die sind nämlich da die Berge hochgeflogen.
Ja, wir haben jetzt seit neuestem so eine Serie, wo die heißt, was macht eigentlich? Und dann schaue ich mir immer mal an, was so alte Profis machen, die mal irgendwie zu irgendeiner Art von Berühmtheit gekommen sind. Und da Rico im Nachhinein dann nochmal eine Eisdiele aufgemacht hat und seine Karriere auch sehr schillernd, vielerseits auch auf negative Weise war, haben wir das mal letztens aufgearbeitet und jetzt ist das nochmal aktuell geworden. Aber ich kann jetzt hier tatsächlich in meinen ersten zwei Google-Versuchen nicht herausfinden, welcher Gerichtshof ihn gesperrt hat. Steht hier jeweils nicht drin. Ist ja auch Wurst. Zu den erfreulicheren Themen und zu aktuellen Nachrichten. 2021, Günni Schabel zieht's durch.
BDR-Kriteriumsmeisterschaft, Amateur-Kriteriumsmeisterschaft. Schade, Toni, da kannst du nicht mitmachen, weil du bist ein Profi, darfst nicht mitfahren.
Gott sei Dank.
Sensationell, dass der BDR das an den Start schiebt und irgendwie, weiß ich nicht, drückt mich das Gefühl so oder kann vielleicht das Gespräch mit ihm dann auch stark gegeben haben, was wir hatten.
Nee, ja, die Idee hat er schon, genau. Schon gehabt. Ne?
Ich möchte auf jeden Fall ganz, ganz klarstellen, jetzt nur mal ganz kurz so in der Organisation dieser Veranstaltung, jeder, der uns jetzt vom BDR hier zuhört und ich weiß, uns hören Leute zu vom BDR, fragt uns gern nach Musik dafür, nach vielleicht einem DJ oder einer CD, die man da auflegen könnte bei dieser Veranstaltung. Das liegt mir besonders am Herzen. Fragt einfach, traut euch.
Wir haben auch MP3s.
Mich vielleicht an der Stelle eher nicht. Aber zurück zur Veranstaltung. Wer darf da jetzt mitfahren und wer darf nicht mitfahren?
Das Ausscheidungsfahren, oder? Es geht doch fünf Rennen im Vorfeld.
Moment. Es geht mir jetzt gerade, weil du meintest, Toni darf nicht mitfahren.
Es dürfen, glaube ich, auch keine KT-Fahrer mitfahren. Ja. Sondern es ist maximal Elite-Amateur. Es gibt fünf Rennen zur Qualifikation, so wie ich es verstanden habe. 3 bis 5, glaube ich, irgendwie so in dem Dreh. Und genau, dann die Besten dürfen dann da mitfahren. Ich finde es aber eigentlich ganz gut, weil dann ist es halt, das könnte halt echt den Amateursport noch ein bisschen mehr wieder beleben und diese Konzentration vielleicht eventuell ein bisschen wegnehmen von diesem KT-Bereich, der eh in Deutschland so ein bisschen vor sich hin suppt. Finde ich eigentlich ganz interessant.
Die Idee dahinter war ja, also die Profis auszuschließen, dass dann eben auch bei den Kriterien deutsches Meistertrikot sichtbar wird, ne?
Ja, Amateurfahrer
genau.
Halt. Aber,
genau, soll ja, im also Endeffekt wird da schon noch die KT-Fahrer eigentlich mit reinnehmen, weil die fahren doch schon auch viele Rundstreckenrennen.
Stimmt.
Ja, aber ja? Staufi, dann hast du aber dann irgendwie so Lotto Kernhaus, die mit 16 Fahrern dann am Start stehen, bei ihren diesen 5 Wertungsläufen oder die nach ganz Deutschland schicken. Und also ich finde es schon gut, dass eine nicht professionelle Struktur die Chance hat, ein Meistertrikot zu fahren.
Finde ich ja auch gut.
Willst du auch mit, Fossi?
Dann hast du, also ey, geil, nicht, ja.
Nee, ich glaube, also ich habe schon überlegt, ob ich versuche, aber ich glaube, ich würde mich nicht qualifizieren. Rundstreckenrennen bin ich viel zu langsam für.
Du hast dann einfach ein Amateur-Deutschen Meistertrikot, das ist geil. Und du kannst ja dann auch quasi KT-ABC-Rennen mit dem Deutschen Meistertrikot fahren, unter den Profis. Aber die genau. Profis können es eben nicht auf UCI-Niveau, da kann ja dann eigentlich keiner mit dem Amateur-Deutschen Meistertrikot rumfahren. Also ja. Ich finde es eigentlich schon richtig so.
Genau, ich finde auch, dass alle, die irgendwie ab KT-Lizenz sollten, nicht fahren und tun sie auch nicht und finde ich geil, dass es einen richtig schönen deutschen Amateurmeister gibt.
Ja, Anton, so, ich hab das natürlich später in die Themen reingeschrieben, aber jetzt, wo wir schon mal dabei sind, wir erklären gleich, dass du aus einem völlig anderen Sport demnächst in Profi-Radsport einsteigst. Bist du schon mal ein Kriterium gefahren?
Noch nie.
Weißt du, was es ist?
Ja.
Was ist es?
Rundrennen.
Nein, das ist ein Rundstreckenrennen. Naja, Kriterium ist ja irgendwie ein paar Runden Wertung, aber bist du...
Nee, Moment mal, Paul. Das sagt man, das nennt man überall anders.
Wie? Also, Kriterium ist doch mit Wertung.
Also für uns ist das hier auch ein Oberbegriff für Rundstreckenrennen.
Nee.
Und wie das dann ausgefahren wird, das kann man dann entweder als Kriterium ausfahren oder als Rundstreckenrennen. Aber für uns sind das alles Kriterien.
Nee, für mich, also im Osten trennt man fein säuberlich, da gibt es Rundstreckenrennen und Kriterien. Und Kriterien sind die Radrennen, wo es alle 3 Runden, alle 5 Runden Punkte gibt.
Ja, das weiß ich.
Ja, genau. Aber dann
bei denen nennen auch die anderen erstmal Kriterium.
Bei den Rundstreckenrennen, okay. Wenn man dann da am Start steht und die Durchsage kommt vom Startwagen, wo dann nochmal die Regeln erklärt werden und so weiter, ist ja auch immer ein bisschen anders von der Veranstaltung zu Veranstaltung, gibt es dann doch immer noch das lustige Wort Endsieg. Wo ich immer lachen muss, das Rennen ist nicht auf Punkte, sondern auf Endsieg.
Endsieg.
Ja, aber wir sind auf jeden Fall gespannt.
Habt ihr schon einen Tipp, wer gewinnt?
Ja, das wird auf jeden Fall krass. So, also ich glaube, dass es schon die ganzen Teams und auch ein paar Einzelfahrer richtig motivieren wird, die Sache. Das haben wir ja auch mit Günther besprochen, als wir die Folge aufgenommen haben. Und ich denke, dass da jeder schon mit richtig Form und Motivation hinreißt. Ich habe jetzt schon hier mit einigen von den Colonia-Kids hier gesprochen. Das ist natürlich dann das Saisonhighlight, ne? Wenn man dann theoretisch ein Jahr lang mit so einem Deutschland-Trikot rumfahren kann und sich so einen Standard in Schwarz-Rot-Gold lackieren lassen.
Hörens, Basti. Hat mir nicht ähnlich der Dingens, du weißt, was ich meine.
Bevor wir uns jetzt endlich dann dem Palzer-Toni aus der Ramsau widmen, habe ich noch meine regelmäßige Kategorie vorbereitet. Was macht eigentlich? Ja, ich konnte mich so nicht so richtig entscheiden, wie ich das jetzt eigentlich nennen soll, weil ich bin in den Recherchen zu vorherigeren Teilnehmern hier über das Team Rock Racing gestolpert und hatte das schon wieder fast vergessen selbst. Und dann müsste es aber eigentlich heißen, was macht eigentlich Michael Ball? Denn Michael Ball war der Gründer von diesem Team und ein, man muss eigentlich fast sagen, Visionär im Radsport, der aber 2007 auf die Bühne des Radsports kam und 2010 spurlos verschwand. Und ich konnte auch in keiner Recherche irgendwas nach 2011 von ihm finden. Und er war eine Person des öffentlichen Lebens. Also wenn irgendeiner unserer Hörer, und ich bekomme in letzter Zeit immer mal wieder coole Tipps, was weiß, dann raus damit. Zum Team Rock Racing habe ich leider auch wesentlich weniger gefunden, als ich dachte. Deswegen wird das kürzer, als ich erhofft hatte. Aber es ist eigentlich eine geile Nummer. Und ich glaube, auch beide, Fossi und Andy, ihr habt bestimmt auch noch Erinnerungen daran. Kurzer Rundumschlag. Michael Ball, Modedesigner aus L.A. Modedesigner so ein bisschen in Anführungszeichen, weil eher so Robert Geissen-mäßig.
Ja, oder Philipp Plein. Ja. So in die, vom Style her auf jeden Fall, aber wahrscheinlich viel kleiner. Ja.
Seine Marke hieß Rock and Republic. Er hatte noch ein paar andere Marken, aber das war die bekannteste. Und es war so eine Jeans-Marke. Die Jeans haben so 200-300 Euro gekostet und waren halt eher so vom Rockstar zerrissene Jeans-Style. Und er war irgendwie Freizeit-Radsportler und Radsport-Fan einfach. War ein Riesen-Fan. Und wollte irgendwann mit der Kohle aus seiner Firma, wahrscheinlich wollte er auch ein bisschen Geld waschen, keine Ahnung, wollte ein Team hochziehen. Hat, es hieß, 1 Million in die Hand genommen und hat dieses Team gegründet 2007. Und man muss sagen, jeder in der Radsportszene war beeindruckt von diesem Auftreten, denn man hat erstmal richtig, ja, keine Ahnung, ich fand's cool. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Heute guckt man sich das an und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, aber so Trikots mit, das Logo war ein Schädel, so ein Skelettschädel mit so Flügeln dran und das war so ein bisschen halt so der Stil der Zeit, ne? Also Rockstar-mäßig das Auftreten komplett und war auch ganz cool. Dann, das war alles sehr auf Optik getrimmt. Man hatte Cadillac als Hauptsponsor mit und alle Teamwagen waren Escalades, riesige schwarze Escalades. Und sie hatten noch 2 Lamborghini Murcielagos, die auch komplett auf Rock Racing gelabelt waren. Und so ist man zum Rennen angereist. Man hat sich dann, 2007 hat man noch so ein bisschen klein angefangen mit so einer lokalen LA-Bubble, wo auch Justin Williams und der angesprochene Razan Bahati dabei waren. Und hat sich dann für 2008, ja, keine Ahnung, Michael Ball dachte sich, fuck it, machen wir es groß, alle Europros, die keinen Vertrag mehr kriegen, weil sie fette Dopingverfahren am Hals haben, kaufe ich jetzt hier ein, wenn die noch Bock haben. Und hat sich, Vorsicht, den Kader zusammengekauft. Tyler Hamilton, Mario Cipollini, Santiago Botero, Victor Hugo Peña, Oscar Sevilla, Francisco Mancebo, und noch ein paar. Aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen Ahnung von Radsport der Vergangenheit hat, denkt sich jetzt schon so, oh mein Gott. Und sportliche Leiter, Rudi Pevenage.
Ehrlich?
Ja. Ja, der war der sportliche Leiter.
Sportliche Leiter,
okay, das wusste ich
Rudi
gar nicht.
Pevenage. Dann,
ey, Basti, aber eigentlich ja dein Traumteam, oder? Lambos als Team war.
Ey, leck mich am Arsch. Und Chippo und Botero, alles grandiose Helden meiner Kindheit irgendwo. Man ist auch immer mit so, kannst du heute auch nicht mehr machen, ey, mit so Models angereist zu den Rennen. Also so die Fahrer wurden mit so wie so Boxengirls haben die sich warm gefahren und nach dem Rennen und vor dem Rennen. Es gab dann irgendwie fette Partys mit so Celebrities, die dieser Michael Ball organisiert hat. Und in diesem Podcast, den ich mit Justin Williams gehört habe, erzählt er das auch nochmal, dass er eigentlich so zum Radsport gekommen ist und dann in dieses Team Livestrong gekommen ist und sich dachte, scheiße, das ist überhaupt nicht so cool, wie ich dachte, dass es ist. Ja, grundsätzlich natürlich richtig dick aufgetragen, aber eigentlich erstmal eine coole Nummer. Und gerade so mit diesen lokalen Größen, diese Justin Williams und Razan Bahati, die auch echt gute Fahrer zu der Zeit waren und eben schwarze Rennradfahrer aus dem Raum LA. Also es war so 50-50 das Team. LA Bubble und diese Europros. Dann eben dieses Team aufgebaut für 2008. Das war dann halt wirklich so der Höhepunkt des Teams. Hat man dann auch Da haben auch ein bisschen die Probleme angefangen, hat man eben versucht für die Tour of California Tyler Hamilton, Botero und Cipollini in den Kader zu bringen und wurde dann erstmal nicht zugelassen. Ist dann aber doch irgendwie durchgegangen, nachdem es da so ein paar Proteste von hier und da gab. War natürlich alles wegen den Doping-Vergangenheiten der Fahrer. Hat aber dann doch irgendwie geklappt. Hamilton gewinnt auch eine Etappe da und sind so noch so ein paar Siege eingefahren. Nee, Mancebo gewinnt eine Etappe, genau. Hamilton wird in dem Jahr US-Nationalmeister. Und ja, Mancebo hat noch ein paar Rennen gewonnen. Hamilton hat, glaube ich, irgendwie Tour of Idaho oder so eine Etappe gewonnen. War auf jeden Fall eine relativ erfolgreiche Saison für so ein, das war auch nur ein KT-Team im Endeffekt. Und ja, ich dachte mir noch so ein bisschen, genau, das war eine geile Bezeichnung, was ich gefunden habe. Es war so das Guns N' Roses des Radsports. Und ja, und 2010 wurde dem Team dann die Lizenz verweigert. Da haben auch dann wirklich wahrscheinlich auch schon finanzielle Probleme wieder mal angefangen, die dann bei dem Hauptsponsor lagen. Und ich habe dann noch so ein bisschen im Endeffekt im Ausklang dieser Recherche von dem Team, was ich einfach nur witzig fand, nochmal zu sehen, kann auch sich jeder nochmal angucken, googelt bitte nochmal Bilder von diesem Team, habe ich versucht, mal rauszufinden, wo steckt eigentlich Michael Ball? Und dann gab es eben nur noch einen Artikel über ein Insolvenzverfahren von 2011, wo seine komplette Marke aufgelöst wurde, irgendwie sein Haus gepfändet, alle seine Habgüter. Und da habe ich noch ein paar lustige Zitate gefunden, nämlich, dass er sich dann irgendwie verbarrikadiert hat in seinem Haus vor den Eintreibebehörden und dass er irgendwie eine Sammlung von 20 Autos hatte, irgendwie zwei Lamborghinis, mehrere Bentleys und I buy a car once a month, sometimes twice. Cars are part of me. Und das muss schon ein richtiger Idiot gewesen sein. I match my cars to my sneakers, habe ich noch gelesen. auf jeden Fall richtig sympathisch. Auf jeden Fall ist er dann einfach vom Erdboden verschwunden. Und man muss ja schon sagen, so ein paar Ansätze davon waren so ein bisschen visionär und würde man sich heute wieder wünschen auf einem anderen Level. Aber er hat zumindest mal den Radsport von einer anderen Perspektive her gesehen und ganz anders aufgezogen und hätte theoretisch so ein bisschen Zukunft gehabt, wenn es ein bisschen weiter gedacht wäre. Wie gesagt, keine weiteren Artikel mehr von Michael Ball zu finden. Er ist, wahrscheinlich hat er entweder die Identität gewechselt oder ist irgendwo, weiß ich nicht, ausgewandert und hat einen Teil seines Vermögens gerettet. Keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Findet man den echt nirgendwo mehr?
Ja. Den findet man bestimmt noch irgendwo, nur nicht im Internet.
Nein, ja. Aber also es gibt wirklich seit dem Punkt gar nichts mehr über den zu finden.
2011 letzter Artikel und der Typ ist nicht tot, sonst wäre das auch irgendwo zu finden.
Was?
Ja. Gut, das war Rock Racing. Wollte ich in dieser Kategorie mal eingeblendet haben. Und danke an die Zuhörer, ich halte euch auf dem Laufenden, wie das läuft. Ich habe heute WhatsApp mit Santiago Botero geschrieben.
Nein, jetzt ernsthaft?
Ja.
What?
Ja.
Okay.
To be continued. Wer den Anton noch nicht kennt, der geht jetzt mal auf YouTube und googelt Bayerisch mit Anton Palzer, zieht sich diese 3 Minuten rein und dann hört er die Folge weiter. Da hat man einfach schon, ich freue mich so, ich hab's 10-mal gehört, die letzten Tage, glaube ich.
It's nice to be a Preis, but it's higher to be a Bayer, oder?
So ist es. Oh Mann, ey. Okay. Jo, Anton, 27 Jahre alt, Ramsau, Berchtesgadener Land und war bis jetzt und ist noch Skibergsteiger. Das wird nicht jedem was sagen, hat es mir auch nicht am Anfang. Habe ich das erstmal rausgegoogelt, rausrecherchiert, mir das Ganze angeschaut. Du bist Sportsoldat immer noch wahrscheinlich, du kannst mich gleich korrigieren. Du hast eine Ausbildung gemacht zum Feinwerkmechaniker bis 2013, seitdem bist du Profisportler. Und es war wirklich eine Meldung, die alle, die ganze Radsportwelt erstmal überrascht hat. Ab April 2021 bist du unter Vertrag bei Bora Hansgrohe als World Tour Radprofi.
Hört sich doch gut an, oder?
Ich finde auch.
Gut.
So, jetzt.
Thema abgehandelt.
Jetzt genau, das war's. Ich stelle jetzt kurz mal die für mich vier Disziplinen vor, die ich jetzt von dir gefunden habe, die du bis jetzt so gemacht hast. Und du kannst dann mal so eine nach der anderen so ein bisschen erklären, was du da machst. Das sind einerseits Bergüberquerungen und da Rekorde, dann Bergläufe, dann dieses Skibergsteigen und dann steht auch noch hier und da Radwettkämpfe. Da hast du ja eben schon ein bisschen was dazu gesagt, da können wir später genauer drauf eingehen. Also deine Hauptdisziplin ist ja erstmal dieses Ski Mountaineering, heißt das, ne? Und da gibt es auch einen Weltcup und eine Weltmeisterschaft und so weiter. Erzähl, was machst du da?
Genau, also ich bin seit, wie hast du schon gesagt hast, seit 2013 professioneller Skibergsteiger. Also ich lebe seit 7 Jahren von der Sportart, habe einen Sportförderplatz bei der Bundeswehr und bestreite im Winter für einen deutschen Alpenverein, das ist unser Dachverband, Rennen bei Weltcups, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Skibergsteigen kann man sich so vorstellen, das ist im Endeffekt wie der nordische Langlauf bloß am Berg hoch. Mit dem Zusatz, dass auch noch Abfahrten dabei sind bei gewissen Wettkämpfen. Es gibt beim Skibergsteigen verschiedene Disziplinen, angefangen mit dem Sprintbewerb, da ist eine relativ kurze Distanz über maximal 100 Höhenmeter, also Laufzeiten so zwischen 3 und 4 Minuten, wo man sich immer wieder neu qualifizieren muss für die nächsten Heats. Also man startet eigentlich eine Qualifikation alleine, die besten 30 qualifizieren sich fürs Viertelfinale, geht es weiter ins Halbfinale und Finale. Genau, dann gibt es reine Bergaufwettkämpfe, also Vertical-Bewerbe, das sind meistens Renndistanzen, also beim Skibergsteigen redet man immer von Höhenmeter, nicht jetzt so wie beim Radfahren von Kilometer. Das sind meistens so zwischen 600 und 1000 Höhenmeter, also Laufzeiten zwischen 20 und 35 Minuten, wo wirklich unten Massenstart ist und der was den größten Motor hat, ist oben als erster oben. Und das klassische Skibergsteigen, so wie es eigentlich den Ursprung hat, geht über mehrere Anstiege, wie man es jetzt beim Vertical hat, also mehrere Anstiege und Abfahrten, genau im alpinen Gelände. Also da sind dann die Renndistanzen so zwischen 2000 und 4000 Höhenmeter. Also das sind meistens Rennen, die was so 2 Stunden dauern, können aber dann auch 4 Stunden, 5 Stunden und dauern, und da gibt es auch Etappenbewerbe, also 3 Tage, 4 Tage, genau. Das ist so mein Winterbrot. Und
da ist jetzt nochmal kurz reingegrätscht, auch aktuell Weltcup, war jetzt am Wochenende, glaube ich, auch, ne?
Genau, am Wochenende war der erste Weltcup. Das war jetzt natürlich auch alles so ein bisschen brenzlig mit der Corona-Situation, ob der Weltcup startet. Im Endeffekt sind wir gestartet und jetzt schauen wir mal weiter. Jetzt geht es im nächsten Jahr weiter und genau.
Das ist, was du noch zu Ende bringen willst, bevor du zu Bora gehst, ne? Diese Weltcup-Saison.
Ja, das hat mehrere Gründe. Genau, das hat mehrere Gründe, warum ich den Winter nochmal laufen will. Also zum einen bei uns ist die Weltmeisterschaft immer alle 2 Jahre. Ich habe 5 WM-Medaillen, aber mir geht nur ein Weltmeistertitel in der Elite-Kategorie ab. Also ich war zweimal Vize-Weltmeister und dreimal Dritter. Und das andere ist natürlich, das Angebot ist relativ spät gekommen von Bora Hansgrohe und ich habe ja Sponsorenverpflichtungen beziehungsweise auch einen Sportförderplatz bei der Bundeswehr, wo auch ein Vertrag besteht, den was man jetzt nicht so einfach umgehen kann. Und deswegen habe ich mir dazu entschieden, dass ich zum 1.4. erst einsteige. Aber natürlich schon auch mit dem Fokus im Winter, dass ich so viel wie möglich am Rad sitze und den Sommer vorbereite.
Also das Skibergsteigen, ist das dann klassisch oder wie muss man sich das vorstellen? Ist es denn quasi, also wie in der Loipe, wo du ja, dann gibt es auch zwei Stile, klassisch und dann, wie nennt man das?
Skating.
Skating, genau.
Nein, das ist klassisch. Also das muss man sich vorstellen, man hat zwei Paar Ski, also ein Paar Ski, zwei Skier. Auf die Skier sind Steigfälle montiert, dass man nie ausrutscht. Und man hat Fersenfreiheit. Also wie beim Langlaufen, man kann ganz normal einen Schritt gehen, also wie jetzt beim klassischen Langlauf. Das Ganze geht halt nicht in der Ebene, sondern am Berg hoch. Wenn man dann einen Anstieg geschafft hat, reißt man die Felle runter vom Ski, also vom Belag, verpackt die und dann kann man die Fersenfreiheit blockieren in die Bindung rein, dass man also quasi eine Einheit hat, Ski, Bindung, Schuh, also quasi einen Alpinski mehr oder weniger dann hat und dann wieder runterfahren kann. Und das ist natürlich, also das hört sich jetzt alles ein bisschen klobig und schwer an. Wir reden aber da wirklich von Carbon-Skischuhen mit 500 Gramm Ski mit Bindung, wo man bei 750 Gramm ist. Und das ist wirklich, da ist man ungefähr beim Gewicht von einer Langlaufausrüstung, was aber komplett abfahrtstauglich auch noch ist, was man jetzt beim Langlauf nicht hat.
Ja. Es hört sich so krass an und ich finde, wenn ich mir gerade vorstelle, auch die Zeiten, die du gesagt hast, das muss ja ein krass anaerober Sport sein, oder? Also es ist ja, du musst ja komplett im Laktat stehen. Es ist ja.
Ja, das war ganz lustig, weil vor zwei Wochen war Teampräsentation am Tegernsee, dann habe ich mit den sportlichen Leitern gesprochen und habe ihnen das so erklärt, was ich gemacht habe, weil halt auch viele jetzt nicht genau gewusst haben, was das ist und im Endeffekt sind sie auch drauf gekommen, dass eigentlich die Belastung beim Skibergsteigen echt enorm ist, weil beim Skibergsteigen gibt es keine Taktik und kein Dahinrollen, sage ich jetzt einmal. Es ist wirklich von Minute 1 bis zur letzten Rennminute halt wirklich Anschlag, Vollgas. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht so viele Wettkämpfe laufen. Wir haben meistens ein Wochenende mit drei Wettkämpfen, also mit einem Sprintbewerb, mit einem Vertical und mit einem Einzelrennen und davor gibt es 6 Weltcup-Stationen plus eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft und dann halt noch die nationalen Bewerbe für einen deutschen Meistertitel und so, weil es halt wirklich, man bewegt sich eigentlich nur im Anaeroben.
Das ist auch schon die erste Parallele zum Radsport, zumindest mal bei einer Bergankunft, hast du eben schön formuliert, der größte Motor gewinnt oben auch meistens. Tatsächlich habe ich das Ganze auch ein paar Mal im Winter als Training gemacht und mein Kumpel hier, Gerald Tjulek, der das jedes Jahr im Winter, ich meine, der ist auch ein deutlich besserer Skiläufer als ich, hat mich immer so ein bisschen davon abgehalten, weil du musst ja irgendwann wieder runterfahren. Der hat das jedes Jahr im Winter, ist zwei Wochen irgendwo in die Höhe gefahren, hat dann da Skibergsteigen gemacht, schon als Vorbereitung eben auf die Straßensaison.
Der war doch jetzt auch da am Wochenende, oder? Das ist in der Weltcup.
Nee, der ist jetzt Skilehrer. Der hat eine Fortbildung zum Skilehrer gemacht.
Achso, ich hab nämlich auch mit einer Startnummer gesehen. Das war an dem gleichen Wochenende wie der Weltcup.
Ja, das war dann am Ende, haben alle neuen Skilehrer halt noch so ein Rennen gemacht.
Ah, okay. Das war intern dann nochmal.
Genau.
Gerald Bessemann, echt. Falscher Karriere umgekehrt.
Ja, kann gut sein. Ja, das ist, du kannst jetzt, also du hast schon gesagt, ne, das ist so schwer. Ich meine, ich war ja nicht untrainiert in dem Sinne, aber wenn wir da den ganzen Tag halt irgendwie die Berge rauf, wir haben es halt auch immer nur am Rand der Piste quasi gemacht, ne? Also wir sind jetzt nie irgendwie abseits der Piste gelaufen, sondern meistens so am Pistenrand hoch. Das Ganze halt ein paar Mal rauf und runter. Also die letzte Abfahrt am Tag, da bist du echt, also ich zumindest, mit Krampfansätzen dann irgendwie zurück den Berg runtergerutscht. Skifahren konnte man das nicht mehr nennen. Ich fand's super. Also die paar Mal, die ich es gemacht habe, hat mir auch sehr viel Form Anstieg gebracht, so die Tage, die ich da mit Skibergsteigen oder mit Schneeschuhen sogar am Anfang nur gemacht habe.
Ja. Letzte Frage zu Skibergsteigen. Gibt's eine Besenraupe?
Na, gibt's nicht.
Du musst von selber leider wieder runterrutschen.
Nicht. Ja.
Okay. Noch kein Besenwagen gesehen im Leben. Nächste Sportart, Bergläufe. Also Sommer bis jetzt immer dann im Trockenen einen Berg hoch.
Richtig. Ja, man muss erst einmal klarstellen, die Frage, warum sehe ich eine Sportart? Ich bin ja in der Ramsau bei Berchtesgaden aufgewachsen. Da waren wir mitten in die Berchtesgadener Alpen. Also ich habe der Watzmann, der ist 2700 Meter hoch, das ist mein Hausberg. Und ich selber wohne schon auf 1100 Meter. Und wenn man die Berge vor der Haustür hat und man da aufgewachsen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendeinen Bergsport macht, relativ groß. Braucht man bloß Richtung Allgäu schauen oder in die Alpenländer, Schweiz, Italien und Frankreich. Da haben die Sportarten eine riesen Tradition. Und im Sommer ist es halt so bei uns, es ist eigentlich ganz lustig oder witzig, ich kann fast von zu Hause nicht flach laufen gehen, weil es nichts Flaches gibt. Deswegen Berglauf. Und im Endeffekt sind das alles super Trainingsmethoden, dass man halt einfach sein Leistungsvermögen verbessert. Mhm. Und Berglauf im Sommer ist wiederum auch fürs Skibergsteigen im Winter einfach gutes Training. Und da gibt es natürlich auch Wettkämpfe, da gibt es auch Weltmeisterschaften, was aber extrem hart ist, weil einfach da afrikanische Länder auch teilnehmen und gute Flachläufer können in der Regel auch ziemlich schnell am Berg laufen, weil beim Berglauf ist natürlich auch das Körpergewicht entscheidend und wenn ich bloß 45 Kilo habe, dann laufe ich am Berg wahrscheinlich auch schnell hoch, wenn ich 2:05 am Marathon laufen kann. Und genau, das war eigentlich so mein Sommerprogramm, dass ich da an Bergläufen meistens habe ich geschaut, dass ich irgendwie international unterwegs bin, weil einfach das Niveau ziemlich hoch ist und habe mich halt da bettelt für den Winter.
Sonderdisziplin Red Bull 400 habe ich mir heute Morgen angeguckt. Hast du da so einen Servus-TV-Beitrag gibt es da? Der ist auch ganz lustig, kann man sich mal reinziehen. Das hast du auch gewonnen. Erklär kurz, was ihr da macht.
Also genau, das Red Bull 400 ist ein ganz spezielles Format. Warum Red Bull 400? Weil es genau 400 Meter sind. Und die Bewerbe werden an die Skisprungschanzen weltweit ausgetragen. Es glaube ich gibt jetzt mittlerweile 18 oder 20 Stops auf der ganzen Welt. Und das Ziel ist immer ganz oben an der Schanze, also ein Schanzentisch auch noch hoch. Und dann runtergerechnet 400 Meter ist der Start. Also es kann passieren, dass man im Flachen wegläuft. Es kann aber auch bei den Flugschanzen passieren, dass man schon im Steilen wegläuft. Da muss man es auch ein Qualifikationsverfahren, also man muss eine Quali laufen, Halbfinale, Finale. Und das ist knüppelhart, weil wenn man schaut am Titisee in Neustadt, das sind 140 Höhenmeter und 400 Meter. Ich glaube, da bin ich irgendwas mit 2 Minuten 50 oder so gerannt für 140 Höhenmeter. Und das tut halt richtig weh. Also wenn man meint, das hat schon mal irgendwas richtig weh da, da muss man da mal hin, weil das tut wirklich noch mal mehr. Also, weil man im Endeffekt läuft man halt voll in der Wand rein, oder? Das ist wie ein Rampentest, der was nicht mehr aufhört. Der was eigentlich überhängend wird, ein
Rampentest. Aber läufst du dann, okay, du läufst dann neben der Schanze her, oder?
Nein, mitten in der Schanze, also unten am Auslauf hoch, das ist halt meistens irgendwie ein Netz oder.
Ernsthaft?
Oder,
die laufen auf allen Vieren da hoch.
Genau, das ist halt richtig steil.
Das ist ja komplett bescheuert.
Und ist aber mega lustig. Also ich finde es ein richtig cooles Format.
Aber rutschen auch mal Leute runter und kommen da einen entgegen?
Ja, voll, voll. Und das Schlimme ist, man kann es halt nie irgendwie kompensieren, wenn man keine Kraft mehr hat, kommt man halt nie rauf. Also es ist echt, das ist ziemlich...
Kurzer Einwurf
da. Da spielen sie ganz schön Dramen ab.
Kennt ihr diese Disziplin in der Schweiz, wo die den Käse den Hang runterrollen?
Das habe ich gerade verfolgt, als ich...
Das ist ja mega cool.
Das habe ich gerade im Kopf, als ich darüber nachgedacht habe, dass sie auch Leute wieder runterrollen. Schön so eine Käserolle.
Als ich die Meldung gelesen habe, Anton Palzer zu Bora Hansgrohe, da war ich jetzt natürlich auch erstmal überrascht, aber ich glaube, Dan Lorang hat es auch schon mal so in dem einen oder anderen Video angedeutet, dass das Team sich auch mal nach rechts und links umschaut. Und dann habe ich halt mal so einfach nur Instagram geguckt, Anton Palzer aufs Profil. Ich glaube, das zweite, dritte Video, was ich mir dann angeguckt habe, war von so einem Berglauf, wo du kurz vorm Ziel noch an deinem Vordermann vorbeiläufst. Und nur beim Angucken hatte ich schon so Sauerstoffmangel bekommen. Und das war da jetzt noch nicht mal eine Skirampe. Ne? Das ist halt so ein steiles Ding gewesen. Und dachte, okay, der Junge kann atmen. Den kann man gut gebrauchen.
V2 Max ganz okay, glaube ich.
Ja, genau.
Ja, genau. Diese 250 da, das dachte ich mir heute Morgen auch. Also so härtere V2 Max Belastung gibt es, glaube ich, dann nicht mehr so richtig. Und
es ist wie in der Leichtathletik die 800 Meter. Mhm. Da ist auch die, glaube ich, die höchste Laktatbildung.
Ja, ich glaube,
dass die bei 800 Meter Lauf ist.
Und dann noch so ein bisschen, dadurch, dass es so steil ist, noch mehr Muskulatur im Spiel.
Jetzt muss ich kurz dazwischen fragen, wie hoch ist denn so die Laktatbelastung nach dem da oben an der Skisprungschanze?
Keine Ahnung, ich habe nie gemessen oben. Das war eigentlich echt mal interessant, aber wir haben, das war halt einfach ein privater Wettkampf, ich war da immer alleine und deswegen habe ich nie gemessen.
Mhm. Okay.
Weil, aber wenn man da ins Ziel kommt, braucht man wahrscheinlich einmal so 15 Minuten, bis man wieder gehen kann.
Ja.
Ich habe noch letzte Disziplin vor Wechsel zum Radsport jetzt, ist, du hast es schon erzählt, der Watzmann ist dein Hausberg und da habe ich gelesen, du hast den Rekord für die Überquerung oder wie man das auch immer nennt. Dann habe ich da noch gelesen, so ein normaler sportlicher Berggeher, Bergwanderer braucht dafür so 12, 13 Stunden und der Palzer Toni 2 Stunden 46. Was ist das genau?
2 Stunden 47.
Sorry.
Passt schon. der Watzmann ist wahrscheinlich so der bekannteste Berg in Deutschland. Zumindest der Berg, der was wirklich zu 100% auf deutschem Boden steht, jetzt nicht so wie die Zugspitze, was ein Grenzberg ist. Der Berg ist 2713 Meter hoch. Und der Startpunkt ist auf ziemlich genau 650 Meter. Im Endeffekt ist die Watzmann-Überschreitung so der Klassiker für Bergsteiger in Deutschland beziehungsweise wahrscheinlich sogar in die Alpen. Man startet, man hat einen 2000 Höhenmeter langen Anstieg, kommt dann eigentlich so auf den eigentlichen Grat. Der Grat verläuft dann vom ersten Gipfel über die Mittelspitze zur Südspitze vom Watzmann. Der ganze Grat hat circa 2 Kilometer und ist verzeiht keine Fehler. Also da waren früher ein Klettersteig verlegt, den haben sie aber rausgebaut, weil zu viele Leute den Grat gegangen sind und zu viel passiert ist. Und durch das ist es jetzt nochmal ein bisschen anspruchsvoller geworden. Und dann haben wir dementsprechend auch wieder so einen langen Downhill, der erste Teil ziemlich gefährlich ist. Und die letzten 10 Kilometer muss man dann aus dem, das nennt sich Wimpach-Gries, das ist so ein großes Tal, wieder zum Startpunkt zurücklaufen. Die ganze Runde hat circa 25 Kilometer und 2400 Höhenmeter. Und die habe ich schon öfters probiert und heuer durch Corona bedingt ist mein letzter Winter frühzeitig beendet gewesen und ich wollte halt für mich einfach irgendein Projekt umsetzen
und habe mir gedacht, okay, ich probiere die Watzmann-Überschreitung in unter 3 Stunden und haue mir da massiv in die Fresse. Das habe ich auch gemacht und habe im Endeffekt dann noch 10 Tage nicht mehr gewinnen können, weil ich so einen Muskelkater gehabt habe. Aber es war ein richtig cooler Tag und hat mega Spaß gemacht und ja, das Feedback von den Menschen war auch ziemlich cool.
Das bedeutet nur zu Fuß aber, ohne Ski.
Das ist rein zu Fuß, Genau, also man startet, dann hat man wirklich am Stück 2000 Höhenmeter. Da bin ich in einer Stunde 20 Minuten hochgelaufen und dann hat man wirklich einen langen Grat. Da ist man ungefähr, also ich habe da so 23 Minuten braucht, wo man halt klettern muss und wo halt nichts passieren darf. Dann hat man halt einen langen Downhill im alpinen Gelände und die letzten 10 Kilometer sind leicht bergab halt wieder zum Startpunkt. Die letzten 10 Kilometer bin ich nur in 31 gelaufen, was eigentlich gar nicht so schlecht war für die Vorbelastung.
Ich kriege auch jetzt schon Muskelkater, wenn ich mir das überlege, 10 Kilometer bergab zu laufen.
Das Berghochlaufen ist ja kein Problem, aber der Downhill macht das unerträglich. Und da kann man so eigentlich, also ich habe die Erfahrung gemacht, man kann so gut trainiert sein, wie man will, man hat eigentlich immer einen Höllenmuskelkater, wenn man auf Zug runterläuft. Ja, aber gut. Es ist auch irgendwo schön, wenn man es dann geschafft hat.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann weiß ich jetzt alles, was ich wissen wollte und wir können jetzt zu deinem Wechsel zum Radsport gehen und vielleicht zum ersten Thema, wie ist das eigentlich passiert?
Ja, auf seiner Homepage steht nämlich als Hobby noch Radfahren. Er hat jetzt quasi sein Hobby zum Beruf gemacht.
Genau.
Zum zweiten Mal.
Es war, wie gesagt, Radsport hat mich immer fasziniert, weil ich der Meinung bin, dass der Radsport der härteste Ausdauersport ist, was es gibt auf der Welt. Also da kann ich Langlaufen mithalten, weil einfach die Rennbelastungen so hoch sind und es werden so viele Wettkämpfe gefahren und der Umfang ist halt einfach für einen Außenstehenden. In was für einer Sportart gibt es 3 Wochen Rennen, oder? Wie jetzt bei einer Grand Tour, wo einfach 3 Wochen Rennen gefahren werden. Das gibt es halt nirgendwo anders da. Und das Ganze hat mich immer schon fasziniert. Und der Lukas Pöstlberg ist ein guter Freund von mir und da habe ich das halt dann schon auch immer ein bisschen mitbekommen, okay, was tun die und so. Und habe halt immer eigentlich eher spaßhalber gesagt, wirst sehen, irgendwann wäre ich nur Radprofi. Und meistens im Suff, wenn ich Bier getrunken habe.
Ja, das passt irgendwie zusammen auf jeden Fall.
Ja, weil da müsst ihr eigentlich einmal meine Freundin fragen, die Sonja, immer wenn die mich abgeholt hat oder so, dann, ich wäre Radlprofi und wirst sehen, in 2 Jahren bin ich Radlprofi. Angefangen hat das Gespräch, oder mir war bewusst, dass der Name, also mein Name bei Bora-Hans Grohe auf dem Schirm ist, war das schon 2017. Damals hat mir der Ralf Denk auf Instagram eine Nachricht geschickt, ob ich Interesse habe, dass ich in ein Trainingslager mitkomme. Ich habe damals die Nachricht nicht gesehen, weil die in dem allgemeinen Ordner drin war, den was ich nie anschaue. Und habe die halt ungefähr, keine Ahnung, ein halbes Jahr später dann einmal, weil ich Nachrichten gelöscht habe, zufällig gesehen. Okay. Und ich habe mir so gedacht, fuck, das gibt's gar nicht. Oder der Ralf Denk hat mir geschrieben und ich habe es nicht gesehen. Habe dann sofort einen Pösti angerufen und habe ihm gesagt, ja, was soll ich da so jetzt einfach zurückschreiben, wie wenn ich es jetzt erst gelesen habe? Aber es ist ein halbes Jahr her, oder was tun wir? Im Endeffekt habe ich das aber dann wieder bleiben lassen, weil ja, für mich war das nie irgendwie, damals war das noch keine so wirkliche Option, dass ich einen Wechsel anstrebe. Wie gesagt, das war bloß eine Nachricht, hey, hast du Lust, dass du zu uns in ein Trainingslager kommst. Das Ganze ist dann wieder, ja, eigentlich so auf Eis gelaufen und hab dann aber gemerkt, dass man das Skibergsteigen oder das Leben, was ich so für mich, ist mega gut gegangen, oder ich habe super Sponsoren an meiner Seite, die was mich richtig gut unterstützen. Ich habe eine staatliche Sportförderstelle bei der Bundeswehr über Jahre gehabt, das, was man, glaube ich, auch nie als selbstverständlich sehen darf. Aber ich habe gemerkt, dass mich sportlich gesehen, und für mich war das immer das Wichtigste, egal was. Also dass das Finanzielle oder so nie im Vordergrund steht, sondern das Sportliche, einfach die reine Leistung, was ich erbringen kann. Und ich habe halt einfach über die Jahre gemerkt, okay, die Motivation fürs Skibergsteigen ist nicht mehr die gleiche wie vor 5 Jahren. Ich hab viel Rennen gewinnen dürfen. Ich glaube, ich habe 15 Weltcupsiege nur bei den Herren, also U23 und Junioren habe ich irgendwann mal aufgehört zum Zählen. Und ich habe halt einfach gemerkt, okay, was ist mein An... Oder ich habe den Sport mehr oder weniger gemacht, weil es mein Beruf ist. Und das ist eigentlich dann falsch. Und der Lukas hat damals dann zu mir gesagt, Toni, und das ist auch, glaube ich, was man vielleicht sagen sollte, ich habe nie einen Trainer gehabt. Ich habe immer alles alleine gemacht. Also ich habe mein komplettes Jahr selber gestaltet, mein Training selber gestaltet und habe halt einfach knüppelharte Trainingsmethoden gehabt. Teilweise habe ich 50 Tage auf 2600 Meter geschlafen und habe da einen Höhenblock gemacht. Oder knappe 4 Wochen in Cervinia auf 2200 geschlafen, auf 4200 hochtrainiert und bin die letzten Jahre dann mehr oder weniger ganz, ganz oft krank gewesen, weil einfach mein Körper nicht mehr, der hat das nicht mehr ausgehalten, das Training.
Und das glaube ich.
Und hab dann mit dem Lukas geredet und der Lukas hat gesagt, Toni, du brauchst unbedingt einen Trainer, der was auf dich schaut. Und es war jetzt nie so gewesen, dass ich nie Anfragen von Trainern gehabt hätte. Also es waren mit Sicherheit 5 Anfragen von ja, meistens irgendwie vom Nordischen, die was mich trainieren wollten. Und für mich war aber ganz klar, wenn ein Trainer, dann mag ich einen Radsporttrainer haben, weil da kommen wir wieder zurück, weil ich der Meinung einfach bin, der Radsport ist das professionellste und oder da ist das professionellste Umfeld und werden, glaube ich, die größten Leistungen erbracht. Und so bin ich zum Helmut Dollinger gekommen, also ein Trainer vom Luki. Der Luki hat mit Helmut geredet, ob er eine Lust hätte, dass er sich mal meine Daten anschaut. Ich habe ihm dann einmal einen Schwung Daten rübergeschickt. Heli hat das bewertet und für gut empfunden und hat gesagt, Toni, ich trainiere dich. Jawohl, Toni hat einen Trainer, jetzt geht's los.
Kurzer Einwurf, ich finde auch den Spitznamen Heli schon geil. Ich habe ja auch im Vorfeld mit Ben geredet, Ben Zwiehoff, dessen Trainer das jetzt auch ist und ich fand das schon mega, der Heli.
Okay, ja, erzähl weiter. Der Heli ist super, der wohnt im Inntal und er ist ein richtig cooler Kerl. Und genau, und seit Mai 2020, also seit diesem Jahr, trainiere ich mit dem Heli zusammen. Und es war aber nie irgendwie im Gespräch, also beim Erstkontakt ist darum gegangen, dass er mich für den Winter trainiert. Speziell für die Weltmeisterschaft, die was jetzt im März dann ist, 2021. Durch das, dass aber der Heli natürlich Radsporttrainer ist, bin ich mehr oder weniger ziemlich viel am Rad gesessen, was mir aber mega viel Spaß gemacht hat. Also ich habe circa 600 Stunden am Rad trainiert, den Sommer, und habe natürlich den ein oder anderen Test da gemacht. Also von 3 Minuten Leistung über 10 Minuten, genau. Und der Heli ist dann wiederum mit den Daten, was ich geleistet habe am Rad, zum Dan gegangen, zum Dan Lorang. Sie waren da damals in Sölden im Trainingslager und der Dan hat das angeschaut und hat dann wiederum einen Ralf Bescheid gegeben und der Ralf hat er mich schon kennt von damals. Und so ist das dann eigentlich alles zustande gekommen. Ich glaube, 2 Wochen später bin ich schon im Bohrerwerk in Raubling gesessen. Und haben wir gesprochen, ob ich mir einen Wechsel zum Radsport vorstellen kann. Und das Ganze hat es aber dann relativ lang gezogen über den Sommer. Und ich habe dann schon ehrlich gesagt Angst gehabt, dass es vielleicht doch nicht mehr zustande kommt. Dass wir uns halt einfach nie irgendwie einig werden. Und im Endeffekt sind wir uns aber einig geworden. Und ja.
Jetzt geht's los.
Also man muss schon sagen, dass ich Radfahrer wäre, das war immer ein Lebenstraum von mir. Aber ein Lebenstraum, der was nie zum, ja, eigentlich ein Hirngespinst, das was nicht zum Erreichen war. Weil halt einfach, für mich war das nie irgendwie Option gewesen, dass ich von ganz vorn wieder anfange. Also, und das im Endeffekt ist ja die Anfrage nicht von mir gekommen, sondern vom Team. Also mir war das auch ganz, ganz wichtig, dass ich mich da nie irgendwie eindränge oder so. Und das habe ich auch zu 100% nicht gemacht. Im Endeffekt habe ich dann Bedenkzeit gebraucht, ob ich sage, ja, ich mache das. Und ich habe mich aber dann dazu entschieden, dass ich es mache, weil es eben ein Lebenstraum ist. Und es weiß ja keiner, ob das funktioniert. Das weiß ich nicht, das weiß das Team nicht. Klar, bin ich mega motiviert und wäre alles dafür da, also im positiven Sinne alles dafür da, dass ich das schaffe und realisieren werde. Und das Team steht auch, glaube ich, zu 100% hinter mir. Aber ob es klappt, keine Ahnung. Aber zumindest kann ich mir nach der Zeit nie sagen, hey Toni, du hast das nicht probiert. Und um das geht es mir eigentlich, weil man muss schon sagen, ich gebe ziemlich viel auf für den Lebenstraum, weil das, was ich mir über Jahre aufgebaut habe. Und was jetzt kommt die nächsten Jahre, das weiß keiner. Das wäre, glaube ich, ein riesengroßes Abenteuer.
Jetzt interessiert mich da an der Stelle als erstes, was hat denn deine Freundin zu dir gesagt? Toni, du hast schon wieder Bier gesoffen. Oder was? Hast du dir erzählt, dass du wirst jetzt Radprofi?
Nein, das hat sie eigentlich ziemlich cool aufgefangen. Die war total happy. Ich glaube, die hat sich sogar mehr gefreut für mich, weil sie hat schon gemerkt, dass ich einfach nicht mehr so happy mit meinem, ja, mit meinem Leben oder so bin, gell? Weil einfach der Sport, was ich gemacht habe, den habe ich halt einfach nur noch gemacht, weil es mein Beruf ist. Und ich habe zwar schon geschaut, dass ich so gut wie möglich bin, und ich habe auch, und das mit dem Radlfahren, das ist immer mehr geworden, gell? Und ich wollte halt immer mehr Radl fahren und habe dann wieder Laufwettkämpfe gehabt und habe mich immer weniger, ja, auf die Bewerbe gefreut, weil ich eigentlich Radl fahren wollte. Und ich war dann, ja, ich bin dann im Sommer 2 Wochen mit dem Lukas und mit dem Patrick Gamper ins Küter, ins Höhentraining gefahren. Zuvor war ich schon 2 Wochen in Obertauern im Höhentraining. Und das war das coolste Trainingslager ever, weil das waren jetzt quasi 2 Radprofis, oder? Und da waren dann noch 2 von Patrick Gamper, der Bruder, der Florian war noch dabei, der fährt bei den Tiroler, und 2 Mountainbike-Fahrer waren dabei. Also quasi war das war der Himmel für mich, weil da nur noch Radprofis waren und ich, der kleine Toni aus der Ramsau. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, das gefällt mir wirklich, gell? Das ist jetzt nicht bloß ein Hirngespinst, ich mag das wirklich schaffen. Und ja, im Endeffekt habe ich dann ganz lang gewartet auf eine Rückmeldung vom Ralf. Ja. Und der hat mich dann eigentlich so gefragt, hey Toni, wenn du motiviert bist, dass du Radlprofi wärst, ich bin motiviert, dann sagst du ja und dann gehen wir das gemeinsam um. Und dann habe ich halt ja gesagt.
Das war wahrscheinlich auch genau der Wortlaut in dem Gespräch, oder?
Ja, der Ralf redet da genauso wie ich.
Ja. Geil.
Ja.
Geilste ist sowieso Tonis Internetseite. Apropos Körperspannung hatten wir hier gerade im Off geredet. Da hat er nämlich hier so ein geiles Bild drin. Bisschen flexen.
Das war für meinen Physiotherapeut. Der hat Bilder für seine Praxis gebraucht. Schaut gut aus, gell? Aber ist alles, ja, alles Photoshop. Ist Photoshop.
Richtige Maschine.
Ja, kann jeder mal draufgehen. Ich war eben auch drauf und dann wollte ich schon einen Urlaub bei dir buchen, aber es geht nicht mehr.
Nein, wir haben keine Vermietung momentan wegen Corona.
Ah.
Mhm.
Aber sonst, wenn das vorbei ist, willkommen.
Logisch.
Ja? Ja, dann buche ich das dann demnächst wieder.
Wir haben 3 Ferienwohnungen.
Ja, geil. Steht, also ich habe mir so die Internetseite angeguckt, alles, ne? Hier gibt es hier so verschiedene Kategorien über mich, Skibergsteigen, Berglauf und dann irgendwie, da gibt es noch den Link Heimat und dann gehst du so hin und dann Urlaub bei Anton Palzer, kannst du buchen, hausderberge.de.
Mhm.
Super.
Cool, oder?
Ja, und da wollte ich schon drauf gehen und buchen, aber ist offline.
Nein, es geht momentan nicht. Wie gesagt, wir dürfen keine Beherbergung machen. So.
Ja, aber nächsten Sommer, ich gucke mir das jetzt jeden Tag an, ob es geht, und dann irgendwann buche ich.
Jawohl.
Wir hatten jetzt vorhin schon auch über Werte gesprochen und so, und dann hast du den Dollinger jetzt als Trainer. Kannst du irgendwie so ein paar Werte sagen? Du meinst so 3 Minuten, 10 Minuten.
VO2 Max, Schwelle,
genau, pro Kilogramm. VO2 Max, Schwelle, genau. Wie viel Laktat kannst du maximal produzieren? Habt ihr das gemessen auf dem Rad sicherlich?
Also ich hab ungefähr 62 Kilo gehabt jetzt den Sommer. Das war jetzt nie super, super in Form, weil normalerweise bin ich im Winter in Form, ja. Und habe ein VO2 Max von 92
Okay, es war, warte mal. Okay, 92 ist. Also ich denke mal,
Ich hab doch gesagt, er kann gut atmen.
Ja, also ich denke mal, bei Bora hat keiner 92, gehe ich mal von aus, außer dir.
Ich glaube, der Schachmann Maxi hat schon auch ziemlich viel, oder?
Ja, aber, oder aber das höchste gemessene beim Radsportler ist doch so ein Skandinavier, ein Däne, glaube ich, oder? Ein Juniorenweltmeister damals, der auf dem Amstelkurs Zeitfahrweltmeister geworden ist. Der war doch der höchste gemessene Radsportler mit VZ Max. Das war auch irgendwas in den 90ern.
92. Ja gut, ich muss sagen, die 92 habe ich auf die Ski gehabt, gell? Auf einen Radtest, glaube ich, habe ich 89.
Ja, das ist ja, dann ist ja in Ordnung.
Krass. Aber ich kann es sogar genau sagen, ich habe meine Werte da.
Jawohl, ja. Also, während du die Werte jetzt kurz nachliest, ordne ich das mal kurz für alle Hörer ein, die mit Werten nicht so viel anfangen können. Bei der Zahl 92 hat sich auf jeden Fall jeder von uns nochmal hingesetzt, obwohl wir schon sitzen.
Richtig. Zweimal hingesetzt gerade.
Zweimal hingesetzt, doppelt.
Wo ist VO2 Max? Ja, nee. Ungefähr 89 VO2 Max. Also die Tests habe ich halt 62 Kilo gehabt.
Aber 92 ist auf jeden Fall schon sehr solide, kann man sagen. Also.
Das war ein Skitest.
Ja, okay, aber das steckt ja in dir an Fähigkeit. Aber krass, okay.
Gut. Also beim Skilanglauf gibt es ja noch höhere Werte, gell? So 94. Ich glaube, da hat nicht der Björndal oder nein, nicht, wer war der erfolgreichste Langläufer aller Zeiten?
Ja, Björndal, ne?
Der hat ja zwei Lungen gehabt.
Björn Deli hat, glaube ich, 95 oder 96 gehabt.
Okay, krass.
Also, man findet da gar nicht mehr so gute Zahlen zu Radsportlern. Ich habe das auch irgendwann mal so versucht rauszufinden, weil es gab ja immer, also es gibt ja so verschiedene Messmethoden, ne? Wenn die schon ein bisschen älter her sind, dann ein bisschen länger her sind, dann haben die auch noch so ein bisschen mehr dazu gerechnet, als jetzt wirklich Atemgas zu machen. Ich glaube, Oskar Frere hatte mal auch einen Wert über 90 gehabt, habe ich mir irgendwo gelesen. Und ja, aber ansonsten ist auf jeden Fall alles, was in die 80er geht, schon sehr, sehr gut.
Nein, das sind, aber wie gesagt, das sind Werte, gell? Das ist
ja,
und Statistiken, die sind wie Bikinis, die zeigen viel, aber nie alles.
Okay, den Spruch direkt immer aufs T-Shirt drucken.
Titel. Ich soll dir kurze Pause, ich soll dir von Pössi sagen, du sollst mal schnell die Sprachnachricht hören.
Achso, ja, ich hab mir eine geschickt.
Erzähl nicht so viel, verrat nicht deine Werte.
Hör auf!
Mega Scheiß, Toni, die verwenden alles. Herrlich.
Ja, ist auch so. Aber Vertrag ist ja schon unterschrieben. Sind das eigentlich für dich, also du hast ja einige Privatsponsoren, verlierst du die jetzt quasi alle? Oder wie sieht das dann für dich aus? Ich meine, du hast ja Adidas, T-Rex, wie ich jetzt hier gerade sehe, da hast du Red Bull und noch ein paar andere.
Nein, also wie gesagt, mit meinen Sponsoren ist so, dass ich, klar muss ich viel aufgeben, aber da habe ich jetzt schon auch noch gewisse Verhandlungen, wo es vielleicht bleiben kann, gerade für den Winter. Weil ich ja weiterhin als Training zum Beispiel Skibergsteigen machen werde. Also zumindest halt im November oder Dezember oder im Anfang Januar noch, wenn es die Zeit erlaubt.
Gut, worauf wir hinaus wollen, ist, dass es gemunkelt wird, dass du einen Red Bull-Helm fährst im World Tour Peloton.
Ja! Wer sagt denn das?
Schnapp Paul, das mal so auf.
Echt, oder?
Also ich wusste auch, bevor es öffentlich war, dass du, also das, ich habe es irgendwie auf jeden Fall schon gehört gehabt, dass ich wusste es nicht, dass du es bist, aber mir war es jetzt nicht neu, dass ein Red Bull-Athlet die Sportart wechselt, Deutsch, und zum World Tour Team wechselt. Da gehe ich jetzt mal von aus, dass du auch weiter den Helm fährst, aber wahrscheinlich kannst du dich dazu noch nicht äußern oder darfst du dich nicht äußern oder steht noch nicht fest.
Nein, das weiß ich selber noch nicht.
Gut.
Weil ich finde ja, keine Ahnung, ich finde Red Bull steht ja immer für so eine gewisse Coolness. Ne? Also jeder, der irgendwie einen Red Bull-Helm hat, macht irgendwie einen Extremsport oder einen Sport, der, ja keine Ahnung, oder der nicht Radfahren ist auf jeden Fall, also zumindest nicht Straßenradsport. So wie Wout van Aert im Cross halt oder Pauline Poinferon im Mountainbike. Mountainbike gibt es ja einige Sportler, die bei Red Bull supported sind, aber im Straßenrennsport, also in der World Tour, gibt es ja gar keinen. Du wärst ja quasi der Erste, sowohl männlich als auch weiblich. Würde ich interessant finden, weil ich glaube, dass auch eventuell die Perspektive auf den Sport vielleicht ein bisschen ändert.
Ja, mit Sicherheit, aber wie ist denn das Wetter bei euch momentan? Ist Ski oder ist es eher schlecht?
da lenkst du schön vom Thema ab, aber
hier in Köln waren es heute 15 Grad.
Wir bei mir zu Hause.
Schön.
Wir haben auch, glaube ich, 15 Grad gehabt und
mega warm.
Wir haben Föhn.
Na, 0,0. 0,0.
Anton, du warst Radfahren heute oder bist du den Berg raufgerannt?
Nein, ich bin gelaufen. Ich wollte auf die Ski und dann habe ich gemerkt, dass eigentlich gar kein Schnee mehr ist. Und dann bin ich laufen gegangen und dann noch Rolle gefahren.
Ich frage mich immer noch, wie du auf die Idee kommst, dass Radsport die härteste Sportart ist. Du wirst wahrscheinlich nächstes Jahr bei den ersten Rennen merken, so, ach, das war ja gar nicht so schwer.
Ja, jetzt kommen wir doch mal kurz. Also,
ein Freund von mir hat gleich einmal gesagt, ob wir nicht pro forma gleich mal alle zwei Schlüsselbeine abbrechen. Einfach einmal so. Aber dann habe ich so gesagt, ja. Nein, warten wir mal noch ein bisschen, vielleicht.
Das ist jetzt aber, da hast du genau den richtigen Einstieg jetzt eigentlich gehabt, weil in der World Tour, da wird schon ein bisschen gesitteter gefahren, als wenn du jetzt die klassischen so U23-Wettkämpfe und sowas alles gemacht hättest, ne? So die 1.1, 1.2 oder 2.1 und 2.2 Rundfahrten und so, da geht es schon ein bisschen wilder her, so was das Fahren im Feld angeht. Das ist bei der World Tour, da will natürlich keiner freiwillig stürzen, weil sind schon alle Profi. Darunter, die wollen halt alle noch Profi werden. Da wird ein bisschen mehr Risiko genommen. Das hast du auf jeden Fall schon mal übersprungen. Und es ist wahrscheinlich einfacher, in der World Tour das Radfahren im Feld zu lernen, als in den Klassen darunter.
Das war die Intention vom Team. Oder mitunter Grund, warum sie mich gleich verpflichtet haben. Weil sie einfach die Kontrolle über mich haben wollten bezüglich Rennbelastung, Training und halt auch das Thema mit dem Fahren im Fahrerfeld. Dass ich halt nicht ja, nur im Straßengraben liege und unverletzt bin. Genau.
Ja, jetzt nochmal zu der Frage, die wir eigentlich am Anfang schon stellen wollten. Bist du schon mal Radrennen im Peloton gefahren?
Noch nie.
Saugeil.
Wirklich noch nie. Und es ist halt so, das war auch echt so die häufigste Frage von den Menschen, die was mir so geschrieben haben, und das waren halt auch echt ziemlich viel, oder? Ob ich das jemals gemacht habe und ob mir bewusst ist, was das heißt. Und ich habe eigentlich, also ich habe natürlich nie jedem zurückgeschrieben, das war jetzt nicht gegangen, aber dem, was ich halt geschafft habe, habe ich zurückgeschrieben und habe halt gesagt, nein, das habe ich noch nie gemacht. Und ich hoffe, und ich glaube aber auch, dass man das vielleicht eventuell lernen kann. Und aber es ist halt, wie gesagt, das Ganze ist ein Projekt von Seiten Bora Hansgrohe und ja, und ich bin halt da ein kleines Teil von dem Ding, oder? Und es weiß keiner. Vielleicht klappt es, dann war es cool, und wenn es nicht klappt, dann
war es eine geile Geschichte. Dann
muss man es akzeptieren.
Ja, ich glaube, im Radsport, das darf man nicht vergessen, da gibt es eigentlich ja, obwohl es alles Straßenradsport ist, gibt es nochmal verschiedene Disziplinen. So, du hast halt die Bergfahrer, du hast die Sprinter, du hast dann aber noch Klassikerfahrer oder Zeitfahrer. Und ich denke mal, du wirst eher in den Bereich gehen, wo es bergauf geht am Ende. Und da geht halt viel mehr über die reine Leistung, als jetzt irgendwie über Positionierung, also nennen wir es mal Rennintelligenz. Also das sind so die zwei Faktoren, die man mal so sagen kann, sind ausschlaggebend, ne? Ob du jetzt ein gutes Ergebnis fährst oder nicht. Und je mehr es am Ende bergauf geht, desto mehr spielt eigentlich die Leistung eine Rolle.
Mhm.
Und je mehr es so Richtung Klassiker oder Sprint geht, da ist natürlich dann so Platzierung, wie kannst du dich im Feld bewegen, wichtiger. Aber wie gesagt, also ich denke mal, in der World Tour ist ein gutes Umfeld, um das alles einfacher zu lernen, als jetzt durch die kleineren Rennen tatsächlich.
Hast du irgendwie da schon hingehend eine Richtung? Also, kann ich mit deinen Werten an, oder wenn du von den Werten redest, hört sich das alles so ein bisschen an wie Maximilian Schachmann. So, dass du halt auch eher so die welligen Klassiker, sowas wie Lombardei, Lüttich, Bastogne-Lüttich, so. Gibt es irgendwie schon eine Tendenz im Team, dass die gesagt haben, okay, da und da probieren wir Sachen mit dir aus, oder schmeißt man die einfach mal überall rein, auch mal irgendwie in flache Klassiker, damit du das 1x1 quasi nochmal irgendwie lernst, oder?
Also ich glaube, das Ziel sollte, oder was weiß ich, glaubt man, das Ziel ist schon, glaube ich, da, oder das Ziel ist, dass ich am Berg Rennen fahre. Und genau, aber wo die Reise hingeht, das weiß, glaube ich, noch keiner so wirklich. Also die Tour auf die Alps ist jetzt einmal im Raum gestanden, dass ich die fahre eventuell Ende April. Und ja, da muss man schauen. Ich habe keine Ahnung, was ich kann. Gell. Wie gesagt, das sind Werte. Und
das Witzige ist ja
es auch... Es wird halt mit Sicherheit ein paar Jahre dauern, bis ich auch wirklich da meine Leistung auf das Radl zu 100% bringe. Gell. Weil im Endeffekt bin ich halt von 1000 Trainingsstunden bis 2019 ungefähr 300 Stunden Rad gefahren und den Rest bin ich halt gelaufen oder auf Ski gestanden. Und das Ganze wird sich jetzt ändern. Jetzt werde ich halt schauen, dass ich die Trainingstunden zu 90%, keine Ahnung, 95% am Rad mache. Und das ist aber, das wäre ja ein Prozess, der geht ja nicht von heute auf morgen. Und das ist aber auch ein Team bewusst und das ist mir vollkommen bewusst. Und mir ist auch vollkommen bewusst, dass ich mich da nie so verwirklichen werden kann, wie jetzt beim Skibergsteigen oder im Bergsport generell. Ich bin, wo ich aber auch ziemlich froh bin, mit der Situation, dass ich halt einfach ein kleiner Teil von einem großen Team bin. Und ich sehe das Ganze schon auch irgendwo als mein Beruf. Und wo man halt einfach seine Arbeit erledigen muss fürs Team. Und die letzten 10 Jahre war ich Einzelkämpfer, irgendwo ein Egoist und genau. Und das ändert sich halt jetzt. Jetzt bin ich halt Teamfahrer. Oder ich werde Teamfahrer.
Das Witzige ist ja auch, dass du einen Kumpel quasi hast bei Bora, dem es fast ähnlich geht. Den Ben Zwiehoff, der wahrscheinlich hier auch irgendwann nochmal seine Podcast-Episode bekommen wird, aber der auch aus einer anderen Sportart jetzt bei Bora anfängt. Der darf ein bisschen früher einsteigen als du, weil du eben noch deinen Weltcup zu Ende machen musst. Aber ihr sitzt da so ein bisschen im selben Boot und der meinte auch schon super geil, dass ich nicht der Einzige bin hier. Und der Einzige bin, der irgendwie Radrennen fahren noch lernen muss. Und das ist und beides irgendwie exzeptionelle deutsche Athleten, die die Radsportwelt noch nicht auf dem Schirm hat. Sau spannend nächstes Jahr.
Ja, ich glaube auch. Und ich finde das eigentlich vom Ralf Denk ziemlich cool, dass er da auch in andere Sportarten schaut. Und es gibt ja auch, ja, es wie gesagt, ob das funktioniert, das kann funktionieren, muss aber nicht. Aber es hat halt schon einmal die Fälle gegeben, wo es funktioniert hat, siehe Roglic oder Michael Woods.
Aber der Roglic hat es andersrum gemacht mit der Skisprungschance, ja. Ne?
Der ist runtergesprungen, ja.
Und hat den einfachen Weg genommen.
Und ich sage ja, es kann ja nicht jeder ein Primus Roglic werden im Radsport als Quereinsteiger. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber es geht ja da auch nicht darum, dass ich, und von dem ist ja noch nie gesprochen worden, dass ich da so erfolgreich sein werde wie irgendwelche anderen Fahrer. Es geht ja da einfach darum, dass ich in das Team reinwachse, dass ich da meine Arbeit gut mache, dass ich da eine Helferrolle kriege. Und mit dem war ich vollkommen zufrieden. Gell? Ich mag da nicht. Oder ich glaube, man muss da schon mit ziemlich viel Respekt an das Projekt rangehen.
Ja, gut. Mal sehen, die ARD ist nochmal so bei sowas, ARD, ZDF ist immer ganz gut, dir da Favoritenrollen dann einzuräumen. Mal gucken, ab wann du Tour fährst. Nee, geil, war, ne? nicht alles immer so ernst nehmen, was wir hier erzählen, müssen wir vielleicht öfters mal sagen, kriegen das dann immer so aufgesetzt.
Aber, ja, dein Vorteil könnte ja sein, dass du nah an der österreichischen Grenze bist und man glaubt, du bist Österreicher. Und dann
ey, das dachte ich vorher so auch.
Du wirst lachen, vor 3 Tagen hat mich der Aki angerufen, der Pascal Ackermann, und ich war ja gerade in Italien, dann gehe ich ran und sage, hey Aki, was geht? Dann sagt er so, Toni, was ist eigentlich mit dir? Warum hast mir du nicht gesagt, dass du Deutscher bist? Dann sage ich, was soll ich denn sonst sein? Ja, ich habe gedacht, du bist Österreicher. Also, nein, um Gottes Willen, ich bin Deutscher. Und dann haben wir ewig lang diskutiert, warum ich ihm nicht gesagt habe, dass ich die Fehler sage. Für mich war das ganz klar, dass ich Deutscher bin. Das tut mir leid.
Für mich war das ganz klar.
Sonst hören sich die Bayern bei euch im Team irgendwie anders an. Die sechseln so ein bisschen.
Ja, so, der Markus Burkhardt, mit dem habe ich heute auch telefoniert.
Erzähl, um was ging's?
Ich habe ja meinen Schuh abholen müssen.
Okay.
Genau.
Dem kannst du übrigens auch nochmal unseren Podcast empfehlen.
So gern.
Ja, es hätte sich eingeladen. Wir versuchen das jetzt über alle möglichen Wege mal. Aber wir müssen...
Oder keine Lust?
Ja, nicht so richtig im Moment.
Burgi ist ja noch so alte Schule.
Okay.
Das heißt, du steigst nicht in den Besenwagen.
Genau.
Ah, okay.
Ich glaube, wir müssen tatsächlich warten, bis der Burgi sein letztes Radrennen gefahren ist und dann können wir ihn einsammeln. Aber vorher.
Oder wir müssen uns kurz umbenennen für ihn.
Der Oktoberfest-Podcast.
Ja, du kannst ja.
Immer eine Ausgabe machen.
Du kannst dem Burgi ja wahrscheinlich noch einiges beibringen. Oder ist er schon auf. Welches Level Bayer hat er da schon? Weil, ganz ehrlich. Du bist Endgegner. Und kannst du vielleicht nochmal kurz erzählen, wie kam es zu diesem YouTube-Video?
Mit Bayerisch für Anfänger? Ja? Das ist zustande gekommen, wir haben eine Dokumentation über mich gedreht für Red Bull TV und Servus TV. Die ist vor 2 Jahren gelaufen. Und die Leute, was da waren, haben mich halt 0,0 verstanden, oder? Also die waren halt bei mir zu Hause und bei uns spricht ja jeder so. Das ist mein Bruder, meine Mutter, mein Vater.
Die Huberburm. Also
die Huberburm, ja, genau, jeder redet so, oder? Und die haben, es war halt wirklich schwierig, dass wir uns so verständigen über den Tag. Und im Endeffekt hat dann einer gemeint, okay, wir müssen echt einmal einen Bayerischkurs machen, dass wir uns da besser kommunizieren können. Und dann haben wir gesagt, hey, dann machen wir doch gleich noch einen Bayerischkurs mit ein paar Wörtern, Da habe ich mich in die Lederhosen geschmissen und dann haben wir das aufgenommen. Genau. Ich habe dann einmal überlegt, ob ich Bayerisch für Anfänger 2.0 mache, gerade da in der Corona-Lockdown-Zeit. Und dann habe ich aber Witze erzählt. Das war irgendwie leichter. Genau.
Geil. Weitermachen auf jeden Fall. Ich überlege jetzt schon Besenwagen Productions, nächste Folge.
Ja.
Bayerisch 3.0. Und dann mit Burgi vielleicht. Anton und Burgi zusammen.
Ja.
Ah, geil wäre das.
Genau.
Leck mich am Arsch.
Das richtig authentisch ist, oder?
Ja.
Wie sehr hast du bis jetzt den Radsport so verfolgt? So, ich meine, eben Rock Racing, das kanntest du noch nicht. Und Ricardo Rico kannst du noch nicht. Ab welchem Zeitpunkt hast du es so ernsthafter verfolgt? Welche Rennen kennst du, welche kennst du noch nicht, wenn du jetzt schon über ein Rennprogramm im Team gesprochen hast?
Mei, also ich bin eigentlich so der klassische Sportler, der was sich halt wirklich die Tour de France komplett anschaut, zumindest ab Nachmittag. Also halt ab 3 Nachmittag, wenn ich mit dem Training fertig bin. Und im Endeffekt ist das letztes Jahr dann so richtig intensiv worden, wo der Emo halt einfach bei der GC-Wertung, bei der Tour de France mitgefahren ist. Und das hat mich mega begeistert, weil ich mir gedacht habe, hey, schau, jetzt haben wir einen Deutschen wieder, der was wirklich die Tour de France gewinnen kann. Und das habe ich ziemlich cool gefunden. Und heuer war es genau das Gleiche, wo der Lenny... oder der Maxi, der Schachmann Maxi, ist ja genau das Gleiche. Die haben ja so unglaublich erfolgreich und die kommen halt, sind halt irgendwo Gleichgesinnte aus dem gleichen Land, wo man sich ja verständigen kann. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und im Endeffekt, mich faszinieren schon nur die Berge einfach und das werden mich auch immer faszinieren. Und es war jetzt gelogen, wenn ich sage, ich schaue mir jetzt Radrennen an, weil irgendeinen flachen Klassiker oder so schauen wir halt in der Regel nicht an. Zumindest nicht den Großteil von dem Rennen, sondern wenn dann wirklich bloß einen Schluss zum Zieleinlauf oder die letzten 20 Kilometer oder so.
Ja, mache ich andersrum ja auch nicht.
Ja. Nein, und ich finde...
Ja, krass, das ist echt und frisch. So, ich find,
genau, und so war es halt beim Giro halt auch so, oder mit dem Patrick Konrad, den kenne ich halt auch ein bisschen und finde ich halt dann... Ich finde das einfach cool, wenn man da junge Leute sieht, die, was man auch schon vielleicht den sportlichen Weg schon länger verfolgt und die, was sich halt einfach Step by Step wirklich zur Weltspitze hochgearbeitet haben. Und das finde ich schön zum Anschauen. Und dann bin ich auch sportbegeistert und wie gesagt, also ich glaube auch, dass der Radsport so einfach ein junges, frisches Gesicht braucht. Und das machen halt die Typen genauso wie der Lenny oder was, das sind junge Menschen und das ist halt nicht mehr die alte Zeit, sondern das ist eigentlich eine neue Generation, die was an Radsport wieder einen Aufschwung gibt, glaube ich.
Und ich finde, dass der Toni da richtig gut reinpasst. Habe ich richtig Bock drauf.
Das werden wir keiner verstehen.
Ja gut, das kann passieren, ja.
Es kommt mit der Zeit.
Umso besser. Ich würde mir alle Interviews gerne so richtig im tiefen bayerischen Dialekt wünschen.
Das mache ich.
Mach das.
Ich habe vor der Bundeswehr, das ist eigentlich ganz eine lustige Geschichte, vor der Bundeswehr Sportfördergruppe immer Lehrgänge machen müssen. Die haben meistens so zwischen 6 und 8 Wochen dauert. Die waren in Hannover. In Hannover wird ja, glaube ich, das reinste Deutsch gesprochen.
Ja.
Und 8 Wochen, oder? Und ich habe mir halt fest vorgenommen, ich verstehe mich nicht, ich rede ununterbrochen genauso wie zu Hause. Und das war so witzig, weil mich hat halt echt gar keiner verstanden. Kein einziger. Nicht einmal die Teilnehmer, die was bei mir im Lehrgang waren, haben mit mir reden können. Das war immer ziemlich lustig.
Ich finde es.
Habe genossen die Zeit da oben.
In diesem Bayerisch für Anfänger-Video ist am Schluss dann auch so ein Teil, wo du so einen Satz versuchst, selbst zu übersetzen in Hochdeutsch. Der ist halt auch schon geil.
Oh Mann, ey. So ist es einfach.
Ich liebe es auf jeden Fall. Richtig gut. Ja, haben wir noch so ein paar, wollen wir noch so ein paar Klassiker-Kategorien mit Anton durchgehen oder wer so mal?
Ja klar.
Ja klar.
Wer schon im Besenwagen eine Runde dreht, der muss da durch.
Er ist ein bisschen Zickzacklinie gefahren. Irgendein Problem hat er, kein mechanisches Problem. Dein körperlich-physiologisches Problem. Zu wenig Benzin im Tank. Er hat einen Hungerast.
Schlimmster Hungerast. Hungerast hat man doch bestimmt auch auf dem Berg.
Ja, logisch.
Logisch.
Also Hungerast ist ja abholen müssen von meinen Eltern, nicht mehr heimkommen. Ich wohne am Berg, ich muss immer 600 Höhenmeter den Berg hochfahren zum Schluss. Egal was ist, auch wenn ich bloß ruhig fahre. Ich habe 600 Höhenmeter, so eine fett steile Rampe hoch. Und teilweise halt nicht mehr hochkommen. Rad schieben müssen, abholen müssen. Ja, ist ganz normal. Das macht hart. Hungerast macht hart.
Wohnt ihr da ganz alleine? Steht da nur euer Haus mitten im Berg?
Nein, so 4 Häuser wohnen, sind da ungefähr. Oder 5, ja. Genau. Es gibt 3 Seiten und alle 3 sind gleich steil. Ist eigentlich egal, von wo man hochfährt, aber es ist immer steil und es sind echt 600 Höhenmeter. Da ist mal die Deutschlandtour drüber gegangen. Okay. Und die Bayern-Rundfahrt. Und wir haben sogar mit deutsche Meisterschaften gehabt, 2007.
Ah, da ist das, die Ecke. Ah, okay.
Ja, genau.
Ja, dann kann ich sogar jetzt zuordnen. Aber Staufi, dann bist du sicher, dass du bei ihm dann übernachten willst? Also auf jeden Fall kein Radurlaub dann, oder?
Cool.
Du kannst Auto unten hinstellen, ne? Am Fuß auf dem Berg.
Nee, aber ich gehe auch gern wandern und so. Alpenpanorama reicht mir schon.
Der Schillinger Andi hat damals gewonnen bei uns. Ist deutscher Meister geworden.
Einer U23, meinst du?
Der Nein, da hat er U23-Fahrer hat er gewonnen, glaube ich, oder? Hat er nicht der Toni Martin gewonnen?
Also du hast gerade Schillinger gesagt.
Mhm.
Nee, der Schillinger hat keine deutsche Meisterschaft gewonnen bei der Elite. Und Toni Martin auch noch nicht auf der Straße.
Am Berg nie?
Ja, vielleicht eine Bergmeisterschaft.
Deutsche Bergmeisterschaft.
Ja, es war Bergmeisterschaft. Es war deutsche Bergmeisterschaft.
Ja, das kann sein, dass es der Schillinger war, ja. Das ist gut möglich, ja. Aber ich dachte, du meinst, es gab Profimeisterschaft.
Nein, es waren Bergmeisterschaften. Ja. Es war so ein Rundkurs bei mir zu Hause. Genau. 2007 war das.
Ah, ich habe noch eine Frage, was mich interessiert hat. Mhm. Sonst haben wir ja immer, und dann ist die Frage eigentlich relativ blöd, weil Profis dürfen ja eigentlich nie so richtig über ihr Material reden. Und klar, du fährst jetzt nächstes Jahr Specialized und fährst dann da dein SL7 und das ist grandios, aber ich wollte dich mal fragen, was bist du bis jetzt im Leben so für Räder gefahren? Was fandst du cool? Fährst du jetzt schon ein Scheibenbremsfahrrad und so? Was hast du für eine Schaltung gehabt bis jetzt? Du hast wahrscheinlich auch ein Mountainbike.
Richtig, also ich habe nicht weit weg von mir ist ein Radladen, der hat mir immer die Räder gestellt. Ich bin eigentlich immer Cannondale gefahren, also Super 6 Evo. Und hab gut, da.
Gute Wahl.
Und durch das, dass ich eigentlich nur am Berg gefahren bin, habe ich einen Lightweight-Satz gehabt.
Geil.
Einen Meilenstein und hab heuer sogar von Lightweight einen Obermeier-Satz bekommen. Gratis.
Nice.
Ja, ziemlich cool sogar. Weil der, da gibt es bloß 99 Stück und ich habe irgendwie keine Ahnung, was für Nummer. Und ja, den. Ich war halt immer ziemlich leicht unterwegs. Mein Cannondale hat rennfertig 5,6 Kilo gehabt zum Fahren. Dura-Ace-Ausstattung und die Cannondale Hologram-Kurbel mit wie heißt das Watt-System von Cannondale? Power to Max. Genau. Und Mountainbike habe ich kein Cannondale gehabt, bin ich KTM gefahren.
Ah ja.
Genau.
Ja, aber da hast du ja schon so richtig alte Schule Fahrrad Ausbildung gehabt. Geiles Rad auf jeden Fall. Klingt mega geil. Und so,
also ich bin auch noch nie Scheibenbremsen gefahren.
Ja.
Ich habe immer ganz normal, stinknormal. Auch keine elektronische Schaltung. Das hat aber auch wirklich den Hintergrund gehabt, dass ich sage, okay, ich fahre eigentlich nur Bergrennen, so wie ein Glocknerkönig. Da brauche ich keine Scheibenbremsen. Da muss das Rad leicht sein. Und da gibt es ja auch kein Gewichtslimit.
Ja.
Also da kann das Rad so leicht sein, wie es irgendwie
Also es ist nur Bergzeitfahren quasi, ne?
Genau.
Und
genau.
Wie hast du da so abgeschnitten?
Eigentlich ganz gut. Kitzbüheler Horn habe ich gewonnen. So, das sind 880 Höhenmeter. So eine 29er Zeit, das fahren sie halt so bei der Österreicher Rundfahrt auch. Genau. Also die Siegerzeiten ungefähr sind immer so 29 Minuten. Ja.
Dir langsam angewöhnen, die Rennen nicht mehr in Höhenmeter zu messen.
Ja, ich weiß schon, aber das ist so schwierig, weil das sind bloß 7 Kilometer. Und
ja. Also,
was jetzt dann?
VAM vielleicht.
Ja, genau, das ist auch interessant.
Ja, wie machen wir jetzt das Bingo? Ich weiß nicht, ich habe Bergsteiger-Bingo aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, weißt du Fahrer-Bingo? Hast du schon mal gehört?
Nein, noch nie.
Gut, Besenwagen gibt es immer Fahrer-Bingo. Dann fragen wir normalerweise hier die Gäste, die im Normalfall Radprofis sind. Wen finden sie besonders cool im Straßenpeloton ihrer Karriere und wer hat relativ hart genervt? Und da du jetzt im Straßenpeloton noch nicht unterwegs warst, sondern bei Bergsteigern und Bergläufern, müssen wir eigentlich jetzt Bergsteiger-Bingo machen.
Okay.
Also eine.
Wir können aber auch gern Radsport machen. Weil okay. Ich wüsste jetzt einen coolen Fahrer und ich wüsste einen, den was ich wirklich nicht mehr sehen möchte.
Super, ja,
genau.
Los okay. geht's.
Oder Bora Bingo, du hast ja jetzt schon deine ganzen Teamkollegen kennengelernt, oder?
Nein, also ein Fahrer, den pisst, also der, gegen den habe ich nichts persönlich, aber so wie der am Radl sitzt, pisst mich voll an. Der kann nie Radl fahren.
Aber okay, kennst du den persönlich oder?
Nein, um Gottes Willen, vom Fernseher.
Okay.
Hey, los.
Bin ich mal gespannt.
Bingo! Also geht's los?
Ja, fang an.
Also der geilste Radlfahrer ist der Lukas Pöstlberger.
Ich wusste, dass das kommt.
Da bin ich dabei.
Das gehört einfach einmal gesagt, weil der Junge, der ist gut wert.
Das Schöne ist ja, dass der Lukas auch zu Hause diese Folge gerade mitverfolgt, weil er sowohl von mir als auch von dir Screenshots von unserer Unterhaltung geschickt bekommt und uns währenddessen Sprachnachrichten schickt. Servus.
Könnten wir auch mal hier einen Besenwagen einladen.
Ja, erzähl weiter.
Ja, und der mieseste Radfahrer, obwohl er so unglaublich erfolgreich ist eigentlich der Christopher Froome in meinen Augen. Ich weiß nicht, ich finde, der sitzt so beschissen am Radl um. Und mir hat die komplette Dominanz von Sky immer so wahnsinnig angepisst. weil einfach die Radrennen so langweilig waren. Der Tross ist im Berg reingefahren und es war klar, irgendein Skyfahrer gewinnt. Und das hat mich genervt. Und heuer war das halt mega cool, oder?
Was?
Ja gut, aber da redet halt auch, da spricht gerade in dir echt so richtig der Radsport-Fan. Ich glaube, wenn du jetzt die Seiten wechselst und in so einem Team bist, wie Ineos jetzt, ich meine, Bora versucht das ja auch kontrolliert, irgendwas auf die Beine zu stellen, langfristig, dann findest du dich vielleicht selbst bald in so einer Rolle wieder, dass du in so einem Bergzug durch die Alpen oder Dolomiten fährst.
Schon, aber irgendwie so, mein klar, als Außenstehender sieht man halt das so, oder? Und es war irgendwo so, früher war es halt Sky, jetzt ist es Ineos, es hat ja nicht bloß ein Team gegeben, es waren ja andere auch da. Und ja, mein Gott, die haben ja dementsprechend die Fahrer, oder?
Ja, aber ist geil, dass du echt so einen richtigen Fanblick darauf hast.
Du lernst den kennen, pass auf. Du wirst mit dem Rennen fahren nächstes Jahr. Der fährt jetzt zwar bei Israel, aber ich bin mir relativ sicher, dass ihr euch sehen werdet. Kannst den ja mal, anquatschen. Bayerisch-Englisch.
Dann sage ich ihm im tiefsten bayerischen Englisch, dass er sich mal gescheiter auf sein Radl hucken soll, oder?
Mach das bitte und sag uns dann, was er geantwortet hat.
Nein, lieber nie. Trau ich mir nicht.
Ja, der lacht wahrscheinlich nur, weil er ihn nicht verstanden hat.
Nein, um Gottes Willen, ich darf gegen die nie was sagen. Ich kenne ja den nicht. Aber ich finde es halt, das ist jetzt ein reiner Fanblick. Wahrscheinlich ist er ein mega netter Kerl und voll freundlich und super gut drauf und ist halt unglaublich erfolgreich. Aber das ist halt jetzt wirklich so, was ich als Radsportfan im Fernseher festgestellt habe. Was mich jetzt persönlich einfach ein bisschen genervt hat immer. Aber genau.
Gut.
Ja, ich bin gespannt, wie du am Rad sitzt.
Wahrscheinlich nur beschissener.
Ja, das glaube ich nicht, aber also hoffe ich nicht, weil dann fällst du runter vom Rad. Aber
ja.
haben die viel umgestellt jetzt beim Bikefitting oder war es schon vorher okay?
Ich habe mit dem Cannondale schon ein Bikefitting beim Gerd gehabt, also beim Chefmechaniker, genau. Also ich bin eigentlich den ganzen Sommer schon so ziemlich mit der Position gefahren, wie ich dann auch fahren soll.
Gut.
Genau. Nach dem Erstkontakt mit dem Ralf wieder ist da gleich mal das Radl eingestellt worden.
Geil.
Und da ist jetzt das andere halt.
Sieht man das? Jawohl, ja.
Auf der Rolle.
Genau. Aber es taugt mir extrem gut, also...
Wenn du mal flach fahren willst, setz dich auf die Rolle.
Muss ich. Stimmt. Wenn ich flach fahre. Es ist auch so lustig, weil dann der Heli ist oft mega entspannt, oder? Und ich bin echt voll begeistert von ihm. Und dann teilweise halt wirklich so bloß 2 Stunden irgendwo in der Fettverbrennung mit über 100 Frequenz fahren. Das geht in eine Richtung ziemlich gut und zurück dann auch wieder, bis halt der Anstieg kommt. Und der Heli hat mich dann irgendwann einmal angesprochen und sagt, also du Toni, wenn Fettverbrennung 2 Stunden plus ist, dann fahr halt bitte bis zum Schluss in der Fettverbrennung und wirklich leichtfüßig. Dann sage ich, Heli, ich glaube, du weißt nicht, wo ich wohne. Du kannst da nicht mit 200 Watt hochfahren, das geht gar nicht, sonst musst du das Radl schieben. Und genau, seitdem habe ich da immer einen Bonus. Die letzten 20 Minuten darf ich immer mehr fahren. Sonst komme ich nicht nach Hause.
Oh Gott. Eine Frage, die wir manchmal als Kategorie haben, aber selten fragen, dachte ich mir, wird bei dir spannend, weil wir haben immer so als Standardfrage aufgeschrieben, eine Empfehlung für sowas wie eine Doku oder einen Film oder sowas. Und du hast doch bestimmt geile Empfehlungen für so ein Outdoor-Doku. Sowas wie hier, wie heißt der Bergsteigerfilm? Free Solo oder sowas. Da gibt's doch bestimmt irgendwie aus dem Skibereich sowas auch, oder? Oder irgendeine Anton Palzer-Doku?
Nein, die ist nicht gut. Dabei, da bin ja ich dabei. was finde ich gut? Bergsportfilm. Ja, was schon ziemlich cool ist, finde ich eigentlich Am Limit von wirklich von den Huberbuben, vom Alex und vom Thomas.
Huberbuben?
Weil die sind einfach. Das sind einfach Charaktere im Alpinismus, die was halt auch einen Alpinismus irgendwo geprägt haben.
Wenn man in Bayern wohnt, dann kennt man die Huberburm übrigens. Ich glaube, ihr habt das noch nie gehört, oder?
Doch, Paul? Ich habe von denen auch schon gehört.
Ja, die hatten mal auf der ARD auch so eine Werbung laufen.
Ja, Milchschnitte. Da, ja, genau. Da kenne ich die auch.
Ja. Jetzt genau. Machen die noch.
Na, die finde ich schon. Also, die haben ja, glaube ich. Also, das war ja ein Kinofilm sogar am Limit. Ja.
Mich würde an der Stelle mal von allen jetzt mittlerweile von euch dreien interessieren. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten?
Leicht an Sitzen und keine Termine, weil das ist meine Definition von Glück. Ja.
Harald, ich weiß nicht. Harald Junke.
Ja. Hat aber recht.
Super für Heiligabend ist genau das Richtige.
Ja.
Das glaube ich ist lustiger. Na.
Ich bin wunschlos glücklich. 3 Millionen.
Das meine ich auch, ist, was ich brauche.
Ich wünsche mir tatsächlich Gesundheit. Hört sich jetzt gerade cheesy an, aber aus mehreren Gründen ist das tatsächlich was mir, was ich mir wünsche.
Weil der Paul ist umgeknickt okay. Vorhin.
Ja, genau deswegen.
Kurz bevor wir die Aufnahme, ich war nur hier im Zoom-Room drin und es gab ein Sturzgeräusch.
Das war sehr unangenehm, ja. Aber Sitzen geht ja auch so.
Ich wünsche mir noch ein neues Fahrrad.
Oha. Ja, okay. Hier, komm, Stoffi, wie sagt die Marke, das Modell, Größe und Schaltgruppe und dann.
Habe ich mir ja schon. Das wünsche ich mir insgeheim und darfst ja auch nicht deinen Wunsch genauso verraten, sonst wird der nicht in Erfüllung gehen.
Ja. Also ich hab auf jeden Fall meine Weihnachtsgeschenke schon abgeholt. Also die großen.
Ich habe meine Weihnachtsgeschenke jetzt auch zusammen.
Ja?
Ja.
Sonst, wo hättest du die jetzt noch kaufen können?
Na.
Bei dem Nachbarn irgendwo.
Ja, das geht schon bestimmt.
Der Handel ist geschlossen.
Ja, schön ein bisschen Schnee zu Weihnachten wäre natürlich nicht schlecht gewesen, aber ich glaube eher morgen,
wenn das
kurze Hose vielleicht nochmal eine Runde.
Kurze Hose Regenschirm.
Wenn es so weitergeht. Kurze Hose Regenschirm.
Bei uns sagt er am ersten Weihnachtsfeiertag sagt er ein Schnee. Aber ja. Das wird nicht viel bringen, weil einfach der Boden schon wieder schon so warm ist vor den letzten Tagen. Der bleibt dann wieder nicht liegen. Ziemlich mühsam. Aber mei.
Du, ich glaube, wir können uns so langsam bedanken, dass du uns hier so lange begleitet hast heute. Auf jeden Fall Spezialgast. Ich habe mich saumäßig gefreut, dass wir hier die Weihnachtsfolge mit dir aufnehmen können. Und ja, Jungs, frohes Fest, ne?
Wünsche euch auch.
Ich sogar danke für die Einladung, mega cool. Der Luki hat unbedingt gesagt, ich muss das unbedingt machen, weil das ist der beste Podcast der ganzen Welt.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann mache ich das.
Recht hat er.
Nein, freut mich voll. Vor allem habe ich voll viel gelernt fürs Radlfahren von euch.
Du musst nur Besenwagen hören. Ja. Zieh dir die anderen Episoden rein, dann weißt du, wie du fahren musst nächstes Jahr.
Ja, das werde ich auch machen, weil ich muss ja, irgendwer muss mir beibringen.
Genau, und dann beim nächsten Trainingslager einfach am Tisch auch mal das Thema Rockracing auspacken. Da hast du jetzt ja auch die Hard Facts dazu.
Ja.
Dann kannst du auf jeden Fall mal mit richtig Insiderwissen punkten.
Genau. Dann denken sie die anderen Fahrer, der hat was drauf. Der ist ja doch schon Radrennen gefahren.
Richtig.
Weil wir alle Folgen vom Besenwagen reinpüffen.
Ja. Ich sage auch danke. Viel Erfolg auf jeden Fall noch für dein letztes Ziel auf Skiern.
Genau.
Danke.
Ja, Weltmeistertitel.
Genau, ja.
Ja.
Eine Sache habe ich mir noch eben aufgeschrieben, die du gesagt hast. Du hast schon immer eine Motivation abseits vom Geld gesucht für deinen sportlichen Werdegang. Das ist auf jeden Fall genau die richtige. Wer sich ein bisschen mit Sportpsychologie mal auseinandergesetzt hat, weiß das. Und ja, auf jeden Fall die richtige Einstellung. Gut atmen kannst du, das haben wir jetzt auch gelernt. Und viel Erfolg auch für deinen Einstand auf 2 Rädern dann.
Danke. Schauen wir mal, was geht.
Dann machen wir nochmal, nächstes Jahr zu Weihnachten machen wir nochmal ein Fahrer-Bingo. Dann bin ich mal gespannt, wer dann genannt wird.
Dann ist der Pöste wahrscheinlich der mieseste Fahrer, oder?
Wie viele Fahrer wir im Laufe des Jahres hier zu Gast haben, die sagen, oh, der Palzer.
Oder so.
100 Pro.
Oder so, genau.
Alright. Dann
super.
Macht's okay, gut Dank. Und wir sehen uns wieder zur Silvesterfolge. Ciao, ciao.
Ciao.
Schöne Weihnachten.
Ciao.
Servus.
Frohe Weihnachten.